Ja, ihr Lieben, für mich gilt inzwischen, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und auf den Urlaub, da freut man sich doch im Allgemeinen, oder? Oder gibt es jemanden unter uns, der sagt, ach Mensch, nee, schon wieder Urlaub, was soll ich denn da machen? Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht dieses Jahr, es ist eigentlich egal, ob ich in den Urlaub fahre, ich treffe Geschwister aus Thalheim. Ja, wir kraxeln so bei praller Sonne den Berg hinauf. Was glaubt ihr, wer uns da von oben entgegenkommt? Ich verrate es nicht. Mein Thema heute ist unzerstörbare Freude. Gibt's das überhaupt? Freuen kann man sich ja über so viele Dinge, nicht nur auf den oder über den Urlaub. Mancher freut sich vielleicht über eine Gehaltserhöhung. Man kann sich über einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang freuen. Ich bin noch mit analogen Fotoapparaten groß geworden und ich kann mich erinnern, dass ich so manches Mal einen kompletten Film, 36 Bilder für einen Sonnenaufgang verknipst habe. Der Künstler freut sich vielleicht über ein gelungenes Kunstwerk. Der Blumenliebhaber freut sich vielleicht über eine ganz neue Rosensorte in seinem Garten, die so einen ganz besonderen Duft hat. Jemand freut sich vielleicht über eine erfolgreiche Bewerbung oder gutes Prüfungsergebnis. Oder jemand freut sich über ein neues Auto. Ich glaube, wir könnten diese Liste beliebig lange fortsetzen. Aber, dickes Aber, die Freude über das neue Auto hält auch nur bis zum ersten Kratzer. Was ist denn unzerstörbare Freude? Gibt's das? Und wenn ja, wie kann ich das bekommen? Wie können wir diese Freude bekommen? Und dazu sollten wir einfach mal in unsere Bibel hineinschauen. Und der eine oder andere ahnt es vielleicht in den Philipperbrief. Der Philipperbrief, das ist ein Brief, der ganz sehr erstaunt. Weil Paulus schreibt diesen Brief in einer ganz, ganz schwierigen und angespannten Situation. Er sitzt im Gefängnis, vermutlich in Rom, das ist nicht hundertprozentig klar, aber man vermutet das. Und es wartet möglicherweise eine Hinrichtung auf ihn. Und gleichzeitig, das kommt noch dazu, muss er davon hören, dass es in der Gemeinde in Philippi Christen gibt, die ihn bekämpfen, die seinen Einfluss bekämpfen, die gegen ihn reden, die einen anderen Kurs einschlagen wollen. Also ich persönlich würde sagen, das ist eine perfekte Situation, um in eine mittelschwere Depression abzugleiten. Und eigentlich könnte Paulus doch so richtig hadern und sagen, Gott, du hast mich damals vor Damaskus vom Pferd runtergeholt, hast mich berufen zum Apostel der Nationen und haben so viele tolle Sachen miteinander erlebt. Und was, das soll es jetzt gewesen sein? Das könnte man meinen. Und deshalb überrascht und erstaunt dieser Brief umso mehr. Das Schlüsselwort ist Freude. Das Wort Freude taucht in diesen vier kurzen Kapiteln, länger ist der Brief nicht, 16 Mal auf. Und wenn ich euch nach einem Schlüsselvers aus dem Philipperbrief fragen würde, und ich tue es einfach mal, was denkt ihr, was ist der Schlüsselvers aus dem Philipperbrief? Richtig, richtig, ganz genau. Philipper 4, Vers 4. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freuet euch. Das könnte als Überschrift über dem ganzen Philipperbrief stehen: Freut euch alle Zeit, freut euch. Diese Gelassenheit, ja, dieser tiefe Frieden, diese Freude von Paulus, das beeindruckt mich total. Und ich möchte in meiner Predigt mal versuchen, den Ursachen solcher Freude nachzugehen. Was ist es denn, was Paulus so viel Freude gibt in einer Situation, die alles andere als erfreulich ist? Und ich finde, das ist eine ziemlich moderne Fragestellung, weil die Suche nach Freude, nach Frieden, nach Gelassenheit, finde ich, ist zu einem Hauptthema in unserer Gesellschaft geworden. Wir können hinschauen, wo wir wollen, egal ob in der Esoterik, in irgendwelchen Management-Seminaren. Es geht immer darum, wir brauchen mehr Gelassenheit, wir brauchen mehr Frieden, wir brauchen mehr Freude. Stress, Burnout, Depression, das sind ja regelrecht Volkskrankheiten geworden. Und wir alle fragen uns, wir sind so reich in unserem Land. Und unser Leben ist überhaupt nicht bedroht wie das von Paulus. Warum geht's uns denn scheinbar so schlecht? Und warum haben wir so wenig Freude und so wenig Energie? Ich möchte mit uns gemeinsam den Predigttext lesen. Und zwar ist das Philipper 1, die Verse 3 bis 11. Ich fange also ganz vorne an. Ich sag mal, die Überschrift im Grußformel habe ich weggelassen. Ab Vers 3. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und ihr habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich fahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit rechter Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines und untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Das Erste, was man über die Freude des Paulus sagen kann, ist, dass er ganz offensichtlich Freude an guten Beziehungen hat. Da, wo wir als Menschen mit viel Beziehung unterwegs sind, haben wir Trost und Freude im Leid. Das, glaube ich, hat jeder von uns auf irgendeine Weise schon mal erlebt. Und da, wo wir vielleicht nur unsere Karriere auf dem Schirm haben oder gewisse Dinge und es für uns vielleicht okay ist, ohne andere Menschen unterwegs zu sein, ja, bis es uns mal so richtig dreckig geht. Und dann merken wir oft erst, wie einsam wir sind. Gute Beziehungen sind Trost und Freude im Leid. Und in der schwierigsten Situation und Lage kann Paulus sich daran freuen, obwohl er abwesend ist. Er ist ja nicht mal in Philippi, um diese guten Beziehungen zu leben, ja, um Gemeinschaft zu haben, um miteinander zu lachen, sich auszutauschen. Aber es gibt da scheinbar eine Beziehung über die Entfernung. Da ist eine Verbindung da, ja. Und Paulus hat eine riesige Freude an dieser Beziehung zu den Philippern. Einige Theologen haben dem Philipperbrief einen besonderen Titel gegeben. Sie haben gesagt, er sei das Fenster zur Seele des Paulus. Weil es ist der persönlichste, der intimste Brief von allen, die wir von ihm haben. Wenn wir uns beispielsweise den Römerbrief anschauen, dann ist Paulus dort unheimlich hartnäckig, ja. Und der Brief ist so inhaltsstark, so sachlich und fast wissenschaftlich formuliert. Beim Philipperbrief ist Paulus sowas von liebevoll. Er lässt sich in die Karten schauen. Er lässt sich in sein Herz schauen. Und man spürt diese enge, diese ganz, ganz enge Beziehung. Das Fenster zur Seele des Paulus. Vers 7, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Das sagt ein Mann, der nicht weiß, ob er morgen hingerichtet wird. Das sagt ein Mann, der auch gehört hat, dass in der Gemeinde durchaus nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass da einige Leute ziemlich böse Dinge sagen und vom Kurs abweichen. Ich habe euch so ins Herz geschlossen. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Beziehungen sind so ein Stück Paradies auf Erden. Und das hat Gott auch gewollt und gemeint. Das war schon bei der Schöpfung seine Absicht. Noch bevor die Sünde in diese Welt hineinkam und so vieles verdorben und kaputt gemacht hat, hat Gott gesagt, 1. Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott schenkt dem Menschen den Menschen. Und es ist so ein unfassbares Geschenk. Ja, Gott und die Menschen, das war als eine Einheit gedacht. Und immer da, wo wir richtig gute Beziehungen leben und erleben, da finde ich, das ist wie so ein Hauch von Paradies. Kann dir kein neuer Ferrari geben oder kein neues Haus. Oder keine Beförderung. Gute Beziehungen zu leben und daran Freude zu haben. Und das gilt übrigens für alle Menschen. Ja, auch für die, die nicht glauben. Menschen, die Beziehung als Priorität ganz vorne in ihrem Leben haben, sind glücklichere Menschen. Aber für uns als Jesu Nachfolger gilt das natürlich ganz besonders, weil es verbunden ist mit einem gemeinsamen Auftrag, den wir haben. Weil wenn Beziehungen nur um der Beziehung willen gelebt werden, ja, das kann schon schön sein und es kann schon bereichernd sein, aber es besteht die Gefahr, dass wir uns nur um uns selber drehen. Ja, Beziehungen können auch egoistisch und oberflächlich werden, wenn es nur darum geht, dass eine Beziehung meine Bedürfnisse erfüllt. Aber wenn Beziehungen einer größeren Sache dienen, einem gemeinsamen Auftrag, dann sind sie umso stärker. Beziehungen werden besonders, wenn sie zusammenschweißen. Das gibt Qualität. gemeinsam Gott dienen, gemeinsam sein Reich bauen. Darauf liegt ein ganz besonderer Segen. Und auch wir haben einen Auftrag hier in Thalheim. Wir als Gemeinde, wir sind regelrecht verschworen in einer Sache. Wir wollen etwas erreichen. Wir haben ein Ziel. Wahr ist aber auch, dass Beziehungen gepflegt und kultiviert werden müssen. Beziehungen sind, ich sag mal, so wie ein Garten. Was musst du tun, damit dein wunderschöner Garten zu einem Urwald verkommt? Nichts. Genau, du musst gar nichts tun. Aber du musst etwas tun, damit genau das nicht passiert. Du musst etwas tun, damit dein schöner Garten ein schöner Garten bleibt. Und genauso ist es mit Beziehungen. Und Paulus zeigt uns wie, ja, trotz seiner Notlage, ja, denkt er an seine Freunde und Geschwister und an ihre Anliegen und das, was sie bewegt. Und das bewegt ihn absolut, ja, er ist nicht mit seiner eigenen Not beschäftigt, er versinkt überhaupt nicht in Selbstmitleid. Obwohl die Herausforderungen groß sind, man hört kein Gejammer. Man hört keine Bitterkeit, man hört auch keine Forderungen. Wie viele Menschen in unserer heutigen Zeit jammern und sind verbittert. Es ist eine schlimme Zeit, in der wir leben. Wie viele Leute wohnen beispielsweise in Altenheimen und werden nicht besucht von ihren Kindern? Es ist alles so oberflächlich und so lieblos geworden. Ja, das ist wahr. Und ich finde das schrecklich, dass es sowas gibt. Aber ich sage an dieser Stelle vielleicht auch mal was ein bisschen Skandalöses. Ich glaube, dass in diesen Heimen auch der eine oder andere sitzt, der jetzt das erntet, was er ein Leben lang gesät hat. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wisst ihr, die schlimmste Beerdigung, die ich persönlich miterlebt habe, war die Beerdigung einer meiner Tanten. Und ich habe innerlich geheult. Immer wenn wir dort waren, sie zu besuchen, hatten wir so den Eindruck, wir kommen ungelegen, wir sind unerwünscht. Und zur Beerdigung waren wir keine 10 Personen am Grab. Das war für mich ein schockierendes und trauriges Zeichen, welche Priorität Beziehungen in ihrem Leben hatten. Wer in eine Beziehung investiert, wer in Liebe investiert, ja, wer da ist, wenn er gebraucht wird, ich glaube, das sind Beziehungen, die tragen bis ans Lebensende. Und Paulus hat Freude. Er hat Freude an guten Beziehungen. Das Zweite, was ich sehe in diesem Text, Paulus hat Freude an einem souveränen Gott. Ja, die Souveränität Gottes löst ganz viel Freude in ihm aus und auch ganz viel Sicherheit. Ich finde diesen Vers 6 so unheimlich stark. Ja, da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott ist allmächtig. Das bekennen wir. Daran glauben wir. An diese Allmacht, an diese Souveränität Gottes. Und manchmal bräuchten wir davon ein bisschen mehr. Nicht von der Souveränität Gottes, sondern von unserem Glauben daran. Weil der uns nämlich befreit von unnötiger Sorge und Aktionismus. Paulus hat die Gemeinde in Philippi gegründet. Die von euch, die zur Gemeindefreizeit dabei waren, die wissen das und erinnern sich, Paulus saß im Gefängnis in Philippi. Und er wurde auf wundersame Weise befreit, die Türen öffnen sich plötzlich und der Kerkermeister bekehrt sich. Und dann wurde dort eine Gemeinde gegründet. Und Paulus zieht aber weiter, weil er wird gebraucht in Korinth, in Rom, in Thessaloniki. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Was soll denn jetzt werden? Ja, ohne mich geht das doch nicht. Ohne mich läuft doch der Laden nicht, meine Begabungen. Ohne mich geht das doch alles den Bach runter. Hört ihr das so von Paulus? Ich höre es nicht. Er, ein Apostel der ersten Generation, und das finde ich so stark, was er hier schreibt, ich bin davon überzeugt, dass Jesus das gute Werk angefangen hat. Und Jesus wird es auch vollenden. Und ich bin sein Werkzeug. Aber Jesus weiß auch, wo ich jetzt gerade bin. Und Jesus weiß auch, dass ich jetzt gerade nicht kann. Paulus hält sich eben nicht für unverzichtbar. Ich wünsche uns allen diese Überzeugung, gerade vielleicht in den dunklen Situationen unseres Lebens, dass Jesus, der ein gutes angefangen hat, das auch vollenden wird. Es hängt nicht an uns. Und es kann einen auch so entlasten. Paulus hatte eine tiefe Geborgenheit in dieser Situation. Er weiß ganz genau, dass er jetzt nichts tun kann. Und er weiß aber auch, Jesus ist da. Und Jesus hat ein gutes Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Und darüber hatte Paulus eine riesige Freude. Und der dritte Punkt, und damit komme ich zum Schluss. Ich sehe bei Paulus, dass er Freude hat an geistlichem Wachstum. Vers 9, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben. Paulus ist ein geistlicher Vater. Und als geistlicher Vater hat er ganz viel Freude am Wachstum seiner Kinder. Und wie viel mehr Freude an unserem geistlichen Wachstum hat unser himmlischer Vater? Wie viel Freude dürfen wir auch selber haben, ja, wenn wir feststellen in unserem Glaubensleben, in unserer Nachfolge, dass wir nicht auf der Stelle treten, sondern dass sich da was verändert in unserem Leben. Das ermutigt und das fordert uns liebevoll heraus. Da geht noch was. Bis zum letzten Tag unseres Lebens bleiben wir Jünger. Wir werden nie Meister. Zur Zeit Jesu, wenn jemand ein Jünger wurde, dann eigentlich mit dem Ziel, dass er selbst irgendwann Meister wird und eigene Jünger beruft. Jesus war der Erste, der eine ganze Gruppe von Jüngern berufen hat und ihnen gesagt hat, dass sie Jünger bleiben würden. Egal wie jung deine Freunde sind, Jesu Freunde waren Jünger. Das ist mir gestern spontan eingefallen. Paulus bittet Gott, unsere Liebe soll angereichert werden mit Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Warum? Warum ist es wichtig, nicht nur Liebe, sondern auch Erkenntnis und Einfühlungsvermögen zu haben? Damit wir in allem ein sicheres Urteil haben, Vers 10. Oder Luther übersetzt es, damit wir prüfen können, was das Beste ist. Ich will das hier nicht weiter ausdehnen, aber ich wollte euch gern die Frage stellen, habt ihr schon mal aus Liebe heraus einen großen Fehler gemacht? Der Vater, der dasteht und wartet, und Ausschau hält sehnsuchtsvoll nach seinem verlorenen Sohn, der ihm aber nicht hinterherrennt zu den Schweinen. Diese Geschichte, die Jesus ja selber erzählt, die ist für mich so ein Inbegriff von Liebe und Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Jesus möchte, dass wir im Glauben reifen und dass wir zu mündigen, zu selbstständigen, aber nicht zu unabhängigen Jüngern werden. Und das wünsche ich mir für mich selber, für uns, dass das gelingt, dass wir dadurch, genau wie Paulus, von dieser unzerstörbaren Freude erfüllt werden. Amen.